ARD Sounds.
ESC Update mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
Seid gegrüßt, liebe Leute, zu ESC Update Folge 167 oder auch Folge 167, wie wir jungen Leute hier bei ARD Sounds natürlich sagen. Es sind nur noch 6 Wochen bis zum ESC-Finale und wir haben noch 7 Titel, über die wir heute sprechen müssen. Dann habt ihr wirklich alles gehört, was wichtig ist für den ESC 2026. 167 Folgen ESC Update und in 167 davon war er dabei. Thomas Mohr, hallo.
Hallihallo. Also ich habe das mal ausgerechnet, ja, wenn man alle 167 Folgen am Stück hören wollte, bräuchte man dafür ziemlich genau eine Woche, also Tag und Nacht. Aber heute sind wir wieder in einer Stunde durch mit allen interessanten und relevanten News und Infos rund um den Eurovision Song Contest, versprochen.
Und es ist ja jedes Jahr so ein bisschen das Gleiche. Man hat ja diese mehr als 30 Songs und ich versuche dann immer, die irgendwie sinnvoll auf unsere Frühjahrsfolgen von ESC Update aufzuteilen. Und klar, es gibt dann immer diese wichtigen, tollen, schlagzeilenträchtigen Songs, über die will man immer sofort reden. Manche bleiben dann erstmal liegen, manche kommen natürlich auch einfach erst spät. Wir haben heute noch die Titel aus Rumänien, Israel, Polen, Portugal, Georgien, der Schweiz und Tschechien. Ist es jetzt, lieber Thomas, die große Resterampe, die wir hier pflichtbewusst noch abarbeiten, oder gibt es hier noch richtige Kracher? Und du weißt im Sinne der Werbewirkung ganz genau, was du jetzt antworten musst.
Oh ja, nee, aber im Ernst, also wir haben wirklich spannende Songs, nämlich einen potenziellen Gewinner des Televotings dabei und ein Song, der viele, viele Jurypunkte einsammeln wird, mehr, glaube ich, als alle glauben. Zum Ersten, da ist natürlich Israel. Das ist natürlich super spannend, ja. Also nach dem ganzen Bohai, was wir in den letzten 2 Jahren hatten, ist alles, was die israelische Delegation macht, politisch in diesen Tagen. Und wenn Israel mit einem anscheinend unpolitischen Song auf Französisch ins Rennen geht, kann man auch das als interpretieren. Und ich bin gespannt, wie ihr das gleich bewertet.
Jetzt bin ich aber auch mal gespannt, welches der eine Jury-Song sein soll. Ich finde, es gibt durchaus mehrere.
Ja, also der eine, der unterschätzt ist, da meine ich Polen. Da glaube ich, dass Alicia mehr Jurypunkte sammeln wird, als viele glauben, weil sie ja einfach so eine ganz außergewöhnliche Stimme hat, die von den Jurys bestimmt nicht überhört werden wird. Also insgesamt von wegen Resterampe, ja, da sind schon einige Banger bei.
Okay, also jetzt bin ich noch gespannt auf die heutige Folge. Ich habe ja auch noch einige Songs dabei, die ich richtig gerne mag. Diese 7 Songs hören und wir sprechen wir ja gleich. Zu Gast sind heute Jan Boré vom Deutschlandradio und Tim Frühling vom Hessischen Rundfunk. Beide haben schon von und über diverse ESCs berichtet. Von dem, worüber wir jetzt als Erstes sprechen, haben sie aber noch nicht berichtet, denn noch gab es das nicht. Ihr kennt es ja, erstmal reden wir hier über aktuelle Neuigkeiten und wir wissen ja, die EBU will die Marke ESC noch ein bisschen größer machen. Mit einer Eurovision Live-Tour hat das nicht geklappt. Und wenn Europa nicht will, dann versucht man eben Asien. Es gibt im November jetzt aber wirklich zum ersten Mal einen Eurovision Song Contest Asia. Und zwar in Bangkok in Thailand. Deine erste Reaktion auf diese Nachricht?
Also immer wenn ich von so einem internationalen Ableger von unserem lieben ESC höre, da drehe ich eigentlich immer ein bisschen die Augen. Denn der Eurovision Song Contest, da stecken 70 Jahre Geschichte drin, ja. Ganze Generationen in Europa sind damit aufgewachsen und lieben dieses Event. Plus Europa selbst hat sich in den vergangenen 70 Jahren zu einer Gemeinschaft entwickelt, ja, die im Idealfall keine Kriege miteinander führt und für gemeinsame demokratische Werte steht. Das alles ist ziemlich einzigartig und das lässt sich nicht 1:1, ja, wie eine, ja, sagen wir mal, Wer wird Millionär ausgedachte Quizshow international reproduzieren. Ich glaube, der ESC ist einzigartig, aber na, wollen wir ihm mal die Chance geben, auch in Asia zu reüssieren.
Und 10 Länder dafür stehen auch schon fest. Natürlich Gastgeber Thailand. Außerdem sicher dabei sind, und jetzt mal aufgepasst, Südkorea, Malaysia, die Philippinen, Vietnam, Kambodscha, Laos, Bangladesch, Bhutan und Nepal. Das ist doch mal eine Liste. Also ich meine, wie beim ESC übrigens, sollen auch hier Rundfunkanstalten dafür zuständig sein, diese Acts auszuwählen. Der Sender in Nepal, habe ich gesehen, heißt Himalaya TV. Allein das ist doch schon wieder so eine schöne Randnotiz. Also es klingt doch aber zumindest schon mal kulturell vielversprechend.
Ja. Also vielleicht hat das ESC-Konzept in Asien auch viel, viel mehr Chancen auf Erfolg als beispielsweise in den USA. Denn in den einzelnen US-Bundesstaaten haben wir ja nicht unbedingt ja, sehr unterschiedliche Identitäten. Und der Wettbewerb lebt ja davon, von der Vielfalt, von der Unterschiedlichkeit. Und wenn ich dann höre, Thailand, Korea, Vietnam, also da kann ich mir schon vorstellen, dass da gute Songs, unterschiedliche Songs gegeneinander antreten und dass das ja in den einzelnen Ländern auch für mehr Identifikation sorgt als in Minnesota oder Washington für ihren Song.
Ja, da sagst du was. Also diesen American Song Contest, den gab es ja tatsächlich exakt einmal mit der Siegerin Alexa, die dieses Jahr im schwedischen Melodiefestivalen aufgetreten ist. Also der Kreis schließt sich mehrfach und mehrfach. Es sind auch die gleichen Leute, mehr oder weniger, die jetzt dahinter stecken, vom American Song Contest hin zum Eurovision Asia. Und der ist ja ohnehin eine Art Running Gag. Also das ist vor 20 Jahren hat man davon zum ersten Mal gehört, dass es einen asiatischen Ableger geben soll. Im August 2017 war das schon mal wirklich spruchreif. Da war übrigens unser Podcast hier gerade mal süße 3 Folgen alt, als der Eurovision Asia eigentlich schon Realität werden sollte. Federführer war der australische Sender SBS. 2021 allerdings hat man das Projekt dann doch zu den Akten gelegt. Also es wollte einfach nicht klappen. Zu viele Zeitzonen, zu viele Sprachen, dann noch Corona, das waren zu viele Probleme. Australien wird jetzt übrigens beim Eurovision Asia auch nicht dabei sein. Die sind ja beim ESC, da brauchen sie offenbar nicht beides. Sollen natürlich noch mehr als diese 10 Länder dann dazukommen. Aber glaubst du, diese Show wird dem ESC sehr ähneln? Also ist das wirklich so Franchise wie bei Wer wird Millionär? Und hier, wir machen das alles so, Running Order, Interval, 12 Punkte, danke, tschüss.
Also ich glaube, vom Showgerüst her ja. Also die Punkte und auch mit diesen 12 Punkten und so, das ist bestimmt vorgeschrieben und das soll auch so sein. Ja, aber die Musik wird schon ziemlich unterschiedlich sein. Aus Asien kommen ja auch ganz tolle Sachen, ja, also aus Korea insbesondere und ganz innovative Sachen. Es wird sicherlich sehr poppig, sehr emotional, vielleicht auch für unsere Verhältnisse ein bisschen kitschig, aber das spiegelt ja dann auch den Musikgeschmack auf dem Kontinent wider. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das ganz lustig anzugucken sein wird.
Und wenn das dann wirklich am 14. November ausgestrahlt wird, werden wir uns das auch angucken mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Eine Sache finde ich noch ganz interessant. Es gab ja letztes Jahr zum ersten Mal auch die Intervision in Moskau. Das war ja ein von Wladimir Putin geforderter Musikwettbewerb, der dann auch wirklich stattfand, unter dem auch viele Länder aus Asien teilgenommen haben. Da wurden die Acts zwar vorrangig von den Kulturministerien ausgewählt, aber trotzdem waren eben viele dabei. Vietnam hat sogar gewonnen. Ich frage mich ja, könnte so ein neuer Wettbewerb der EBU vielleicht auch diesem Projekt von Putin schaden? Weil da ist ja auch eine zweite Ausgabe angekündigt dieses Jahr.
Ja, auf jeden Fall. Wird der ESC Asia ein Erfolg, dann ist Putins Party tot. Ja, also allein deswegen drücke ich den Organisatoren da in Thailand und Bangkok die Daumen. Ja, und bloß, wenn wir dahin wollen, müssen wir nochmal unser Budget etwas überdenken und neu ausrechnen.
Der Eurovision Song Contest Asia am 14. November angekündigt in Bangkok in Thailand. Der Eurovision Song Contest wiederum, der ist ja am 12., 14. und 16. Mai in Wien. Und nun kümmern wir uns um die Songs, die dort antreten. 7 haben wir noch und wir starten mit dem Titel aus Rumänien. Der heißt Choke Me von Alexandra Capitanescu. Phantom, you feel like a phantom. Why do you wanna tame me? It's hard to breathe and do you feel me? Do what I say and don't you ever betray me. You are here to obey me, are you not?
Choke me, choke me, choke me, choke me.
Kleiner Ortswechsel an der Stelle, zumindest für mich. Ich bin zu Gast im Deutschlandradio in Köln und mir gegenüber sitzt ein Freund dieses Podcasts und Volontär beim Deutschlandradio, Jan Boré. Herzlich willkommen bei ESC Update.
Hi Marcel, schön, dass du da bist. Schön, dass ich wieder Teil des Podcasts sein darf.
Ja, total interessant, hier mal im Deutschlandradio zu sitzen und was aufzuzeichnen. Wir wollen über 3 Songs sprechen und natürlich auch erstmal über den wir gerade gehört haben. Choke Me aus Rumänien. Ja, bleibt dir bei dem Song auch so ein bisschen die Luft weg?
Nö, eigentlich mag ich den.
Das ist gut.
Du?
Ja, doch, auch. Ich finde von den 3 neuen Ländern, sag ich mal, also die jetzt wieder dabei sind, Rumänien, Bulgarien, Moldau, gefällt mir der doch am besten. Mhm. Es ist rockig, mich erinnert das alles so ein bisschen an, das ist sehr lange her, tatsächlich Hanna Parkarinen, die für Finnland 2007 angetreten ist.
Weil das war halt auch
so eine, ja, das war halt auch so eine weibliche Rock, kann man noch Röhre sagen, weibliche Rocknummer auf jeden Fall. Aber das erinnert mich daran und deswegen, also ja, ich muss auch sagen, Daumen hoch Rumänien. Du hast ja auch über diesen Song und auch über den wir hier nachsprechen, für Deutschlandradio schon längere Analysen tatsächlich gemacht, die ich auch hier unter der Folge verlinke. Die Überschrift zu Rumänien war an den Grenzen des Pop. Da frage ich mich, was ist denn jetzt hier eigentlich an der Grenze?
Es ist eine Grenze zwischen Metapher und Verharmlosung. Also Kritiker haben diesem Song Verharmlosung vorgeworfen, dass er sexualisierte Gewalt verharmlosen würde. Die Sängerin, die singt Choke Me, laut der Überschrift. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich höre eher Show Me.
Ich auch.
Aber der Song...
Wir wissen, wie es gemeint ist.
Genau, und der Song heißt ja auch Choke Me.
Also würge mich.
Genau, würge mich, das ist eine sexuelle Praxis, die sexuelle Strangulation, das Würgen zum Lustgewinn. Diese Praxis ist weit verbreitet und auch gar nicht so ungewöhnlich, aber kann auch gefährlich sein, kann zu schweren Verletzungen und zum Tod führen. Und weil die Sängerin Alexandra Capitanescu eben Choke Me singt und ja unter anderem auch noch Bring meine Lungen zum Explodieren, ich möchte, dass du mich würgst, wörtlich übersetzt, haben Aktivisten gegen sexuelle Gewalt kritisiert, dass der Beitrag das eben dieses Thema verharmlost und mit dem Leben von jungen Frauen spielt. Dann gab es einen Artikel im Guardian dazu, da hat eine Rechtsprofessorin erzählt, dass Choke Me eben eine sexualisierte Botschaft sei, die eine alarmierende Missachtung der Gesundheit junger Frauen zeigen würde und dadurch eben eine Normalisierung einer gefährlichen Praxis. Du hast es angesprochen, diese Analyse, die hieß an den Grenzen des Pop und diese Grenze ist eben, ist das jetzt eine Verharmlosung, wie die Kritiker sagen, die Kritikerinnen sagen, oder ist das, kann das als Metapher gelesen werden?
Ich kann viel Kritik, häufig kann ich Kritik an ESC-Songs irgendwo auch nachvollziehen. Es fällt mir hier immer noch so ein bisschen schwer. Und die Künstlerin selbst hat sich ja auch zu diesen Vorwürfen geäußert. Alexandra Capitanescu hat ja wirklich eine Interpretation des Songtextes selber angeboten. Also wie ist es denn gemeint?
Sie sagt, das ist eine Metapher. Sie sagt, das ist eine erdrückende Liebe, von Liebe überwältigt werden. Also wirklich, dass einem der Atem wegbleibt. Nicht von dem Song an sich, sondern eben von dem Thema, von inneren Zweifeln, von inneren Ängsten. Und der Song soll eben so emotionale Struggles repräsentieren, also emotionale Aufgewühltheit. Aber auch, und dann hat sie auch so ein Statement dazu gepostet auf Insta, dass man seine eigene Stimme und Autonomie dadurch auch irgendwie wieder erlangen kann. Und ihr nach sollte das jetzt auch nie etwas Sexuelles repräsentieren.
Und glauben wir das?
Also, dass man beim Choking schnell auf etwas Sexuelles kommt, das, finde ich, lässt sich nicht leugnen. Das ist mir ein bisschen zu einfach, aber ansonsten finde ich, man kann das schon als Metapher lesen. So wie sie das erklärt hat, aber auch so in der Machart des Songs. Und nachdem der rumänische Beitrag ja auch veröffentlicht wurde, gab es ja zunächst auch gar keine Kritik. Ich kann aber trotzdem verstehen, natürlich, wenn man das nur so im luftleeren Raum stehen lassen hat, wenn man auch nur den Titel liest, vielleicht auch das, die Geschichte dahinter nicht hört, dass das auch so klingen könnte, als ob. Aber ich finde schon, dass es eben an der Grenze ist zwischen Metapher, zwischen Verharmlosung. Und ich finde aber auch, dass man der Künstlerin da Glauben schenken kann, wenn sie das so interpretieren möchte. Dieser Skandal, der hatte einen Anfang und aber auch ein Ende, in dem sie sich dazu geäußert hat, in dem man darüber gesprochen hat, wie könnte das geäußert werden. Es hat einen Anstoß gegeben, dass man darüber spricht. Wir haben jetzt nochmal darüber gesprochen. Ich glaube nicht, dass das ein Skandal ist und ich würde eher sagen, man diskutiert drüber, man bespricht sich darüber und dann geht's weiter.
Und wir haben jetzt auch genug darüber gesprochen, zumindest über die Rezeption. Jetzt einmal noch kurz zum Song. Das ist ein Rocksong. Es gibt so kleine Operneinschübe. Ich möchte fast wetten, ohne den Sieg von JJ gäbe es die nicht. Passt der Song für dich zum ESC?
Ja, er passt ganz hervorragend zum ESC. Ich glaube auch nicht, dass diese Operneinschübe, ich sehe die gar nicht so deutlich wie du. Also ich hätte gar nicht an Operneinschübe gedacht. Ich hätte das gar nicht in den Mund genommen. Also klar, ne, das ist dieser kleine Part am Anfang. Er passt ganz hervorragend zum ESC. Ich habe das Gefühl, hier hat eine Gruppe einen Titel im Gepäck. Die Gruppe hinter Alexandra Capitanescu, der nicht nur für den ESC gemacht worden ist.
Und trotzdem muss er da performen, und zwar im zweiten Halbfinale. Wird dieses Rückkehrerland Rumänien mit dem Finale belohnt?
Absolut. Also das ist für mich klar gesetzt im Finale. Sie kann live singen, das hat man gesehen, auch in den Pre-Shows jetzt, ich glaube in Norwegen. Die ganze Produktion dahinter war gut, es hat aufmerksam erzeugt, es hat Resonanz erzeugt, das heißt, es macht was mit Leuten. Es ist für mich musikalisch interessant, und das Finale ist eine reine Formsache. Ich lege mich da komplett fest. Es ist schön, dass Rumänien wieder dabei ist. Es ist schön, dass wir sie im Finale sehen werden.
Und auch das nächste Land werden wir unter Garantie im Finale sehen. Ein Land, dessen Teilnahme an sich seit Jahren diskutiert wird. Der Song aber dieses Jahr gar nicht so sehr. Israel schickt Noam Bettan ins Rennen mit dem Titel Michelle.
Michel chzavar eila, ani ba'afela, ech ishart oti ba'atzel, kuchevet bli teila, meshugat gdola, ani kam ve'nofel. Oh Michel, je ne sais plus quoi faire, tu étais ma lumière, Dieu je t'en supplie, réveille-moi. J'ai plongé dans le noir, amène-moi de l'espoir. Ma mademoiselle, alors je danse, danse avec les mots. Tu me verras rire, rire à nouveau. T'es ma douleur, j'étais qu'un décor. J'ai crié, crié, crié. Michel, je te laisse.
Hebräisch, Französisch, Englisch, in den drei Sprachen war ja schon Israels ESC-Song im letzten Jahr gehalten, und Michelle wurde unter anderem auch von Yuval Raphael geschrieben, eben der Interpretin aus dem vergangenen Jahr. Das war's aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Also Michelle ist doch deutlich anders als seine beiden Vorgänger, würde ich jetzt mal sagen. Ist das für dich auch einfach nur ein Popsong?
Ja und irgendwie auch nein. Also das Interessante ist an dem Song vor allem der Vergleich zu den Jahren davor. Du hast es angesprochen. Also ja, es ist ein Popsong, aber das nur ein Popsong, das würde ich in Anführungszeichen nehmen.
Aber woran liegt es in deiner Meinung nach? Weil die letzten beiden Jahre hatten wir ja wirklich Balladen, die mehr oder weniger deutlich diesen Hamas-Angriff auf Israel behandelt haben. Warum dieses Jahr dieser Weg?
Also die Ereignisse und die Kontroverse um das hohe Voting-Ergebnis gab es ja letztes Jahr, gab es auch das Jahr davor. Die haben ja dann auch zu dieser Abstimmung der EBU geführt, nicht dezidiert über die Teilnahme Israels, sondern ja an den Regularien, an den Regeländerungen, wo dann indirekt entschlossen wurde, okay, Israel darf wieder teilnehmen. Ich glaube, man musste aus der Sicht von Kahn, aus der Sicht vom israelischen Sender, diesen Weg gehen. Man konnte nicht mehr davon ausgehen, dass man weiterhin Lieder nur über Trauerverlust singen kann und dass das bei den Zuschauern und Zuschauerinnen verfängt. Ich glaube, man war sich dessen schon sehr bewusst, dass es nicht mehr funktioniert. Zu sehr ist der öffentliche Fokus gerade nach wie vor auf Israels militärischem Vorgehen in Gaza, aber auch im Irankrieg, jetzt das Vorgehen im Libanon. Deswegen setzt man auf Normalität, auf einen normalen Popsong. Du hast es gesagt, nur ein Popsong. Und damit hat der israelische Sender Kahn auch, glaube ich, auch genau sein Ziel erreicht. Es ist ein normaler Song.
Der führt uns in einer Zeile sogar sehr direkt nach Israel, nach Tel Aviv, wo vor 7 Jahren der ESC ja stattgefunden hat. Will uns der Song damit irgendwas sagen?
Ja, das habe ich mich auch gefragt, als ich diesen Song mir ein bisschen genauer angehört habe. Auch diese Mehrsprachigkeit, die du angesprochen hast. Ich interpretiere das so, dass man kulturell europäisch anschlussfähig erscheinen will. Das heißt, nah an Europa gerückt werden möchte. Zumindest kulturell. Er singt diese Zeile auf Englisch. Das heißt, man versteht es eher, als wenn er auf Französisch oder Hebräisch singen würde. Und ich habe danach geschaut, so, was ist denn Florentin?
Walking Down Florentin heißt die Zeile.
Genau, Walking Down Florentin. Und ich habe mich gefragt, was ist das? Siehe da, es ist ein Stadtteil in Tel Aviv, der durch bunte urbane Häuserfassaden, Graffitis besticht. Man sieht direkt einen Städteguide, wenn man das googelt, wenn man im Internet dafür nachsucht. Es ist die Rede von einem modernen Viertel und ich meine, dass der Song damit schon zeigen möchte, dass so wie dieses Viertel, wo Noam Bettan lang geht, Florentin, so möchte man Tel Aviv zeigen, als modern, als kulturell offen und so möchte man aber auch ein bisschen das Land, das gesamte Land repräsentieren.
Aber kann man Israel daraus einen Vorwurf machen? Denn ich glaube, dieses natürlich sich selber gut darstellen lassen wollen, Nation Branding nennt sich glaube ich selber ganz gerne, Das machen ja wirklich viele.
Nö, ich finde, das kann man nicht vorwerfen, aber man muss das auf dem Schirm haben, dass das immer nicht zufällig passiert. Gerade bei einem Song, der ja intern gewählt wurde. Das ist ja jetzt kein Song, wo die israelische Bevölkerung gesagt hat, diesen Song möchten wir haben. Und dass man, glaube ich, das schon auf dem Schirm haben sollte, dass bestimmte Nuancen in einem Song schon ein bestimmtes Bild transportieren wollen, das auch tun können. Wenn man jetzt nachschaut, ich glaube nicht, dass viele Leute nachschauen werden. Was ist denn jetzt Florentin? Ja, Hast du wahrscheinlich auch nicht gemacht, habe ich beim ersten Mal hören auch nicht gemacht. Aber wenn man das dann macht, dann sieht man schon, was das zeigen möchte. Und ich glaube, es ist wichtig, sich dessen einfach bewusst zu sein, dass Nation Branding ein Ding ist, dass man sein Land irgendwo kulturell präsentieren möchte. Gerade bei Ländern, die interne Verfahren haben, macht ja Frankreich auch so. Dass man da auf Französisch setzt, dass man immer den Eiffelturm sieht.
Ja, Moldaus Lied heißt Viva Moldova.
Richtig, also richtig. Ja. Also ich finde, es reicht erstmal, das auf dem Schirm zu haben. Und wie man es dann interpretiert, das ist, glaube ich, jedem selber überlassen. Und das möchte ich auch nicht vorwegnehmen.
Ich bin ja wirklich grundsätzlich sehr erleichtert über diesen Song, weil der sich halt wenigstens auf künstlerischem Wege nicht direkt so politisch angreifen lässt wie die letzten beiden Jahre. Jetzt wäre es natürlich aus meiner Sicht zumindest wünschenswert, wenn Israel einfach mal wieder ein ganz normales Land beim ESC wäre. Praktisch ist man es aber natürlich noch nicht. Dafür ist der Aufschrei immer noch zu groß. Es boykottieren 5 Länder ja wegen Israels Teilnahme diesen Wettbewerb. Musikalisch, finde ich, ist Michelle ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist jetzt wahrscheinlich mühsam, auch darüber zu spekulieren, wie sich das im Voting verhält. Wir haben in den Vorjahren ja sehr niedrige Jury und sehr hohe Televoting-Punkte für Israel gesehen. Man hat jetzt das Verfahren geändert. Eben auch deswegen, wir werden das analysieren dann im Nachhinein, wie sich das ausgewirkt hat. Musikalisch gefällt mir Michelle sehr. Ich bin ja eh ohnehin sehr angetan von französischer Popmusik und das, was mir eben Frankreich und Luxemburg dieses Jahr nicht bieten, das gibt mir zumindest wenigstens Israel. Ich finde auch, der klingt nach Slimane in manchen Teilen dieses Songs. Was hältst du denn jetzt persönlich von diesem Titel?
Ich kann dem Song nicht so viel abgewinnen. Aber es hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich mich ein bisschen mit dem Inhalt halt eben irgendwie beschäftigt habe und dass ich diese offen zur Schau getragene Normalität, ich kann mich damit nicht so richtig anfreunden. Ich finde, dass auch, dass Michelle besungen wird, Michelle funktioniert auch auf so vielen Sprachen und Michelle ist mir auch zu plump, der Name. Das ist, wenn ich dann 30 Mal Michelle höre, dann denke ich mir, ja, ich weiß, dass es um Michelle geht.
Das ist ein Song über einen weiblichen Vornamen, da ist Michelle nicht alleine. Wir sprechen nachher hier im Podcast noch über Alice aus der Schweiz, aber jetzt erstmal über Alicia aus Polen. Das ist die Teilnehmerin mit ihrem Titel Pray.
Freedom, just freedom. Won't you give it all to me? Lay down all my struggle and bring back the missing piece of me. Lord, are you giving up on me? 'Cause I'm not giving up on me. Thought you would forgive my sins. You told me to pray, so I gotta pray. Pretty girls rock. I've been on my shit, now it's pretty on top. You ain't my loss. Tap down, take five, now I'm the boss. I'ma go, move fast. Take this style, take this splash. Make the money when you run with me. They told me go, shake that ass. Take that off, 2 steps back. Why it always feel the same? Someone come get me out of here, get me out of here. I guess I gotta fight till nobody can hurt you. In the air, I know my arrows, so stay out of my way. Dropping all the number ones with white gloves on my hands. Honey, I'm trying to stay where the sky ends. Paving my own ways with what important frames. Pray, 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 pray. I think you need a sip of holy water. Don't want no problems with my modern starter. Scared, scared, now I guess I'm taking over. Hey, hey, trickery ain't nothing new. Front page off your news, there ain't nothing you can do. Nothing you can do. In my air, I know my air, I'll just stay out of my way. Dropping all the number ones with white gloves on my head.
Das war ein sehr schnelles Ende. Alicia mit Pray. So, Jan, du bist halber Pole. Du bist öfters in Polen, du kennst dich aus in der polnischen Musikszene. Wie typisch polnisch klingt dieser Song für dich?
Gar nicht polnisch.
Oder?
Nee, also da war letztes Jahr Justyna Stetschkowska eigentlich, nicht nur eigentlich, es war sehr, sehr viel polnischer. Natürlich dadurch, dass er auf Polnisch gesungen war, der war ja auch im Vorentscheid eigentlich gut und gut beachtet. Und dieses Jahr hat TVP, also der polnische Sender, den Vorentscheid schon ordentlich gegen die Wand gefahren. Das war ordentlich diffus. Es gab zwar Lieder, die polnisch klangen. Es gab einige Songs, bei denen ich gedacht habe, okay, es könnte funktionieren, gegen Alicia Szczęplińska anzukommen, die sich ja nur Alicia nennt international. Das ist schon schwer gewesen wegen der Fanbase, die sie hat. Dann gab es ein diffuses Voting-Verfahren, wo den Tag später dann erst die Ergebnisse feststanden, in so einer Frühstückssendung.
Fantastisch.
Und dann auch gar keine, ja, dann kam sie einfach raus und allen war klar, ja, okay, Alicia hat's gemacht. Das wirkte alles recht lieblos und zusammengewürfelt, so wie auch der Song. Polnisch ist es gar nicht. Würde man nicht denken, ah, jetzt tritt Polen beim ESC an. Und ich finde das schade.
Vielleicht sieht man noch so ein paar lustige Kameraeffekte und
Onscreen-Effekte, die wird's geben.
Dann wissen wir wieder, wir sind in Polen. Wir kennen Alicia ja schon, obwohl sie noch nie auf einer ESC-Bühne stand. Woher kennen wir Alicia?
Ja, sie wurde 2020 für den ESC ausgewählt, der ja dann aufgrund von der Pandemie nicht stattfinden konnte. Sie war Intervall-Act dann beim Junior-ESC im selben Jahr und auch Teilnehmerin am Vorentscheid für den ESC 2023, wo dann aber Baby Blanka gewonnen hat.
Ja, hat gegen Blanka verloren. Allein deswegen finde ich es schön, dass sie jetzt zumindest ihre Chance kriegt, auch wenn ich Pray, naja. Es ist, also will sie die polnische Beyoncé sein bei dem Song, habe ich mich gefragt.
Ja, schon. Ich glaube, sie möchte das und ich finde, es gelingt ihr in Teilen. Ich finde, sie ist gesanglich hervorragend, auf jeden Fall. Auch wenn sie ihre A-Cappella-Version singt, wenn man Snippets davon, auch von dem Song in den sozialen Netzwerken sieht, dann denkt man, krass. Sie hat Star-Appeal, sie hat auch den Look dafür. Von der Show, da werden wir es sehen, der war, wie gesagt, im Vorentscheid war der furchtbar. Aber man hat gesagt, dass das alles ganz, ganz anders aussehen wird. Das Lied, das ist der Knackpunkt. Und das ist gewollt, eingängig. Es hat Potenzial, es nutzt es nicht. Und hier wäre mal weniger mehr gewesen. Man sagt ja eigentlich, mehr ist mehr beim ESC. Mhm. Ich weiß auch, das besprecht
mehr ist
ja
immer
auch,
besser.
Mehr ist immer besser.
Mein Spruch seit Jahren.
Also hier nicht, und das ist ein bisschen paradox, aber hier nicht, weil es ist bis zum maximalen Ausfüllen verschiedenster Genres. Und das funktioniert vielleicht bei Justyna Stetschkowska, wo man dann hier noch einen Drachen reinmacht, dann fliegt sie da noch in die Luft und man denkt sich, ja klar, mehr ist mehr. Und dann rennt sie da noch und singt, macht da ihre Beschwörungen. Das war ganz fantastisch. Hier gibt's die Grenze, weil man einfach nicht weiß, wo will der hingehen. Der schickt einen in die eine Richtung, man denkt sich, okay. Und dann bricht der ab. Und ich finde das so schade. Ich hätte ihn so gerne gemocht.
Ja, also für mich ist der Song leider auch tatsächlich gar nichts. Ich kriege einfach keine Verbindung dazu hin. Vielleicht ist er auch zu modern für mich, ich weiß es nicht. Aber ich finde schön, dass du die Probleme offenbar auch hast, dass es mir nicht alleine so geht. Erfüllen sich denn Polens Gebete von einem Finaleinzug?
Da müssen schon sehr, sehr viel Vaterunsers passieren und Ave Marias, damit das klappt. Nein, das beim besten Willen, nein. Außer diese Show ist nochmal was komplett anderes, außer man macht einen Revamp, nachdem der Song nicht mehr so klingt, wie er einmal geklungen hat. Und dann müssten schon wie wirklich viele Wunder passieren, viele Gebete in den Himmel geschickt werden. Ich weiß noch nicht mal, ob ich sie wünschen würde.
Wunder gibt es immer wieder, das hat uns der ESC ja schon beigebracht. Mal gucken, ob sich das auch für Polen erfüllt. Ein Song, der jetzt ja auch nicht schlecht ist oder irgendwie albern oder so, aber einfach... Das gewisse Etwas, finde ich, ist einfach leider nicht vorhanden. Es ist ein bisschen öde.
Der existiert einfach und das war's.
Ich danke dir ganz herzlich, Jan. Wir sehen uns beide wieder in Wien, auf jeden Fall beim ESC. Du wirst auch vor Ort sein und berichten. Und bei ESC Update geht's jetzt weiter mit einem Land, das in den letzten Jahren immer mal überrascht hat. Portugal nämlich, Bandidos do Cante mit Rosa.
No silêncio do luar. Sopra o vento devagar, traz o cheiro das roseiras e o teu nome a sussurrar. Meu amor, se hoje for à noitinha ao meu jardim, por lá encontrarei rosas, fazem-me lembrar de ti. Não há pressa de onde eu sou, não há preço para esta calma. Se falhei, paguei em dobro, sobrou pouco, quase nada. Só as rosas que plantei quando a gente era verdade, sobrou um pouco, eu não reguei, e o jardim virou saudade. Meu amor, se hoje for à noitinha ao meu jardim, por lá encontrarei rosas, fazem
brotou ao sul do Tejo. És a rosa mais bonita que brotou no Alentejo.
Ist das nicht ein Song zum Dahinträumen? Also wenn ich mir im Traum was wünschen könnte, dann wäre es, diesen Song gleich mal mit zwei absoluten ESC-Experten zu besprechen. Und manchmal, da gehen Träume ja in Erfüllung. Denn einerseits ist Thomas Mohr wieder da, hallo.
Hi, 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 hi.
Und andererseits haben wir jetzt auch Tim Frühling vom Hessischen Rundfunk da zugeschaltet aus Frankfurt. Hey Tim.
Guten Tag, hallo.
Hallo Tim.
Hi ihr.
Wie schön, was für ein schönes Duo jetzt hier bei mir, und wir wollen über Portugal sprechen. Das ist beim ESC ja doch ein, ich sag mal, besonderes Land, oft ruhig, oft kunstvoll, selten so diese Haut drauf Euroclub-Musik, und mit selten meine ich nie. Tim, kannst du mit portugiesischer Musik beim ESC was anfangen und auch mit diesem Titel jetzt im Speziellen?
Ich habe immer Angst, dass es Fado sein könnte und dadurch auch sehr, sehr traurig und getragen. Das ist es zwar in diesem Fall auch, aber dieses ist ja nun der Cante Alentejano, also eine besondere Art von portugiesischer Musik. Und ich muss sagen, mir hat das wirklich von Anfang an ziemlich gut gefallen. Und ich glaube, gerade so eine ruhige Nummer, die da ohne viel Schnickschnack und ohne Glitzer und Klimbim auf der Bühne auskommt, könnte sich vielleicht wohltuend abheben.
Ja, das könnte ich mir tatsächlich auch sehr gut vorstellen. Thomas, ich weiß, bei dir ist Portugal auch häufig ein bisschen schwierig. Wie sieht es dieses Jahr aus?
Also das Lied, das ist wieder so Portugal, das gibt's schon gar nicht mehr, ja. Die Leute da am Ende unseres Kontinents machen wirklich, was sie wollen. Und das Spannende ist, da stimme ich Tim so ein bisschen zu, es könnte in diesem Jahr sogar funktionieren, ja. Ich habe in der letzten Folge doch gesagt, mir sind in diesem Jahr viel zu viele Songs dabei, die durchkalkuliert sind auf Erfolg und Bühnenpräsenz, ja. Und diese Bandidos de Cante machen genau das Gegenteil, ja. Es geht nur um Stimmen und Musik und Tradition. Keine Show, kein Staging, nur ein winzig kleines Prop, ja, ein etwas, womit sie auf der Bühne agieren, eine weiße Rose ganz am Ende, ganz bescheiden.
Du hast es schon angesprochen, Tim, den Cante Alentejano, ein mehrstimmiger Gesang aus Südportugal, natürlich immaterielles Kulturerbe der UNESCO, wie der Fado auch, drunter macht man es nicht in Portugal. Aber ist das nicht toll, dass einem der ESC sowas präsentiert? Also davon hätten doch sonst wahrscheinlich wenige gehört.
Ja, das zum einen, und zum anderen finde ich, dass es auch funktioniert. Gerade wenn die fünf im Quintett unterwegs sind, finde ich, harmonieren die Stimmen besonders gut. Ich hatte am Anfang, wo die Solo-Parts kommen und jeder mal so ein kurzes Ding alleine singen kann, da hatte ich teilweise so ein bisschen Sorge und dachte, uiuiui, ob da jeder Ton jetzt gerade so ganz sauber getroffen wird. Aber ich finde, wenn sie dann zu fünft unterwegs sind, dann entfalten sie im Refrain wirklich ihre volle Kraft. Und das hat mir Spaß gemacht. Und ich meine, wir müssen immer an die Jurys denken. Und wenn es dann heißt, das ist ein UNESCO-Welterbe immaterieller Art, ey, da kannst du ja nicht sagen, nee, ist nix. Null Punkte. Hallo, das ist Kalkül.
Ist das Kalkül, Thomas?
Ja, also, erstmal muss ich sagen, ich habe ja vorhin am Anfang schon das Hohelied auf die Vielfalt gesungen, ja. Und während Donald Trump nicht mehr ertragen kann, dass er irgendjemand mal ein paar Minuten auf Spanisch singt, ja, Europa ist das Zentrum, wo sowas gefeiert wird, ja. Da können auch so fünf, fast Straßenmusiker vom Aussehen her auf die Bühne gehen. Aber ich muss sagen, also wenn es mit rechten Dingen zugeht, dürfte sich der Song niemals fürs Finale qualifizieren. Also stilistisch viel zu outstanding, ja, wirkt sehr nach Volksmusik. Aber erstens, ich liege bei Portugal ja immer falsch. Und zweitens, ja, wie gesagt, gerade in diesem Jahr, ja, also könnte es sein, aber ich tippe trotzdem, dass sich der Song nicht fürs Finale qualifiziert.
Aber also ich meine, gerade wenn wir nach Portugal gucken und schauen, was Salvador Sobral gemacht hat, der den ESC damit gewonnen hat, auch das war ja die vollkommen zurückgenommene, ruhige Nummer, wo man im Vorfeld auch gesagt hätte, oh Gott, das geht unter, das wird verschwinden. Und genau das könnte vielleicht wirklich der Moment sein, dass man sagt, nee, das ist was sowas anderes, sowas Spezielles, dass es mir gefällt.
Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Also Salvador Sobral, der hatte ja natürlich auch so eine einzigartige Persönlichkeit. Er hat viel über Mimik, und der war ja auch irgendwie dann doch cool. Und die Typen sehen ja eigentlich eher aus wie Busfahrer. Also ich finde, die sind jetzt nicht so charismatisch. Ich glaube nicht, dass das so gut funktioniert. Aber ich habe auch gerne Unrecht, weil ganz hübsch ist das natürlich auf jeden Fall.
Aber hast du mal geguckt, wie junge Leute in der Straße mittlerweile aussehen? Die sehen alle wie Busfahrer aus, mit so einem Schnörres. Das ist halt jetzt so.
Und alle haben eine Rose dabei, die sie am Ende nochmal rausholen wie der Bachelor. Also ich finde auch, die fünf, die haben sowas Unbeholfenes, aber irgendwie ist das auch ganz niedlich und irgendwie geht es vielleicht auch deswegen ins Herz. Zwischendurch kommt ja nochmal so eine Geigenfrau rein, die dann auch wieder weggeht. Aber ja, irgendwie ist es herzig. Ich rechne auch mit einem Finale. Du auch, Tim?
Ich könnte es mir tatsächlich vorstellen, eher getragen über die Jurypunkte, was ich schon erwähnt habe und was ich gelesen habe. Man muss ja wohl überhaupt froh sein, dass jemand aus Portugal von diesem Festival, der Canção, Lust hatte, da hinzufahren, weil ja nur zwei der Interpreten im Vorfeld gesagt haben, ja, wir würden überhaupt nach Wien zum ESC fahren. Alle anderen hatten da zum Teil politische Bedenken. Und dann ist es doch eigentlich ganz praktisch, wenn es die fünf Buben trifft, die eh von vornherein gesagt haben, ja, wir würden es machen. Ich bin da sehr gespannt. Also das ist ein Beitrag, der mich wirklich im Voting verfolgen wird und wo ich sehr, sehr gespannt bin, ob es klappt.
Georgien ist unser nächstes Land. Wir haben hier im Podcast tatsächlich ja schon Ende Januar über die Gruppe Psykebi gesprochen, die Georgien beim ESC vertritt. Und jetzt kennen wir auch den Song On Replay. KB, 2008 Sieger des Junior Eurovision Song Contest mit ihrem Titel Bzzz. Damals waren die aber auch alle 10 und hatten lustige Bühnenkostüme an. Sie waren alle Bienen. Das hat sich jetzt weiterentwickelt oder hört ihr beiden hier immer noch eher so einen Junior-ESC-Titel raus?
Nee, ich finde mittlerweile, das ist eine erwachsene Band und singt ein etwas ja, für mich etwas sperrigen Beitrag, die ich aber aus Georgien ja gewohnt bin. Also da habe ich mal das Gefühl, die scheren sich nicht wirklich darum, können wir damit den ESC gewinnen, sondern haben wir irgendwie was Cooles, was Eckiges, was Kantiges präsentiert. Das ist in dem Fall, finde ich, so halb gelungen, weil für mich wirkte der Song insgesamt mit den Refrains und den Strophen wie so einzelne Puzzlestücke, die irgendwie zusammengesetzt worden sind, aber für mich kein so richtig stimmiges Ganzes ergeben. Also das war so mein erster Gedanke. Für mich war es nicht eingängig genug.
Ja, da stimme ich dir zu. Und was diesen Junior-ESC-Effekt angeht, vielleicht ist die Einfachheit des Textes so ein bisschen Junior-ESC-mäßig. Also dieses Tam-Tam, Radadadadam, Tam-Tam und sehr viel La-La-La. Also dagegen war der Bienensong ja regelrecht tiefsinnig. Ich habe auch mal geguckt in der Übersetzung. Also ja, da steckt nicht allzu viel drin inhaltlich. Also das ist auf jeden Fall Junior-ESC-Niveau.
Ja, Psykebi ist ja jetzt keine Gruppe, die seit dem Kindesalter besteht bis jetzt. Vielmehr kommen die drei, sag ich mal, immer wieder zu Events zusammen. Man konnte sie zum Beispiel letztes Jahr beim Junior-ESC in Georgien auch in einem Interval-Act sehen. Ich finde, es ist eine total clevere Idee, endlich mal Psykebi zum ESC zu schicken. Ihr seid jetzt beide nicht die größten Junior-ESC-Fans, aber ihr habt von diesen kuriosen singenden Bienen natürlich was mitbekommen. Und das, ich glaube, das ist auch etwas, was man kennen kann, wenn man sich auch jetzt nur für den ESC interessiert. Wie findest du denn, oder wie findet ihr denn On Replay als Abtempo-Song? Also kann man da mitgehen, kann man da zu tanzen und kann der am Ende was reißen für Georgien beim ESC?
Also wenn ich ihn in einem Moment der guten Laune höre, könnte ich mir vorstellen, dass er diese gute Laune verstärkt. Wenn ich ihn mir vorstelle, ich höre ihn aus dem Autoradio, während ich einen Parkplatz in der Großstadt suche, da würde er mich, glaube ich, unglaublich nerven. Und ich glaube, naja, wir wissen ja alle, du musst irgendwas Besonderes bieten. Haben wir gerade bei Portugal gesagt, ist besonders, fällt auf. In diesem Fall habe ich jetzt das Gefühl, ist für mich nicht besonders genug, um unter all den Beiträgen dann am Schluss hängen zu bleiben. Wenn die den Song vielleicht noch in den Bienenkostümen vorgetragen hätten, da könnten wir drüber reden.
Ich bin da auch nicht so optimistisch, muss ich sagen. Also mich stört vor allem auch die verwirrende Songstruktur, die Tim auch schon angesprochen hat. Es bleibt am Ende so wenig hängen von dem Song. Also ich habe den echt oft genug gehört, aber da gibt es keinerlei Mitsingen- oder Nachsingeffekt bei mir.
Aber sehr viele La-La-Las und so weiter sind doch offenbar hängen geblieben. Das ist ja schon mal was. Also ich bin quasi auch mit dem Gedanken an diesen Song rangegangen. Ich will ihn jetzt mögen, weil ich das so cool finde, dass die endlich mal beim ESC antreten, diese lustigen singenden Bienen. Deswegen, ich finde ihn super. Ich finde das toll, wie das am Anfang nach High School Musical klingt, am Ende nach Cher und zwischendrin nach allem. Also ganz, ganz toll. Und ich hoffe, dass Georgien, man ist ja beim ESC wirklich nicht so erfolgreich, ich hoffe, dass Georgien damit dieses Jahr ganz, ganz weit nach vorne kommt. Stilistisch wird es ja in der Schweiz ganz anders, bei Veronica Fusaro. Sie tritt an mit dem Titel Alice, den wir gleich hören. Das ist ein Albumtitel von ihr. Der Song wurde jetzt nicht extra für den ESC geschrieben, lediglich so ein kleines bisschen revamped für die große Bühne. Hört man diesem Titel das an, dass der eigentlich jetzt kein Song ist, der extra für den Wettbewerb gemacht wurde?
Ja, finde ich allerdings tatsächlich nicht so erheblich, weil ich glaube, die Veronica hat ihren Stil und selbst wenn sie einen Song extra für den ESC geschrieben hätte, wäre der wahrscheinlich ähnlich ausgefallen. Ich habe sofort an Alanis Morissette denken müssen. Stimmlich ein bisschen mit dieser leicht kratzigen, rauen Stimme und natürlich auch stilistisch von dem, was sie macht. Es hat mir persönlich von Anfang an sehr, sehr gut gefallen. Klar, das wirkt dann manchmal so ein bisschen lieblos, dass man sagt, oh ja, ich habe hier noch auf dem Album so einen Titel, den pimpe ich ein ganz klein bisschen in Richtung ESC. Das könnte ein bisschen Beliebigkeit implizieren. Aber ich muss sagen, dass mir die Art der Musik, ihre Stimme sehr, sehr gut gefällt.
Hast du auch diese Alanis Morissette-Gedanken gehabt, Thomas?
Ja, nee, ich hatte eine andere Assoziation, muss ich sagen. Blues und Rock und ESC, das passt ja irgendwie nicht zusammen und das ist auch ungewöhnlich für ein ESC, aber mir ist ein Song in dieser Stilrichtung, der gar nicht so unerfolgreich war, eingefallen. Es ist nämlich Ungarn gewesen mit Magdi Rusa, Unsubstantial Blues, 2007, da hat er den Blues ja schon im Titel, das war auch so ein bisschen bluesig und hat ganz gut geklappt. Also irgendwie im Bereich der Top 10 ist sie damit gelandet. Wäre auch schön, wenn die Schweiz so weit käme mit dieser mutigen Songauswahl.
Ja, mutig würde ich auch unterstreichen. Ein Song, den man jetzt in erster Linie vielleicht nicht unbedingt beim ESC verortet, aber vielleicht kann es ja funktionieren. Und Thomas, du hast ja eben schon angesprochen, letztes Mal hast du dich ja fast schon darüber beklagt, dass alles nur noch so auf Show getrimmt ist, auf ESC, auf Bühnentauglichkeit. Und wo ist die Authentizität geblieben? Also sind jetzt Portugal und die Schweiz, ist es jetzt die Gegenbewegung dazu?
Ja, ich bin gar nicht so ein großer Fan von diesem Wort authentisch. Was ist denn an einer Bühnensituation authentisch? Man steht da in einer vollkommen künstlichen Situation, ja. Und je künstlicher es ist, je besser die Performance, umso besser finden wir es. Also, und ich glaube, dass sie jetzt nicht nur bitte puren Gesang da abliefert, ja. Sie hat, was mich optimistisch macht, ist, dass sie Frederik Rüttmann als Stage Director engagiert hat, und der hat ja auch Montsemmerlöw und so weiter gemacht, Erfolgsstagings, und da muss beim Staging noch was kommen, weil sie in ihrem Song ja auch eine Geschichte erzählt, und die muss ja auch irgendwie rüberkommen, und ich hoffe mal, dass dieses Staging ihren Song auch so ein bisschen verstehbarer macht vom Inhalt.
Es ist die Geschichte von einer Frau, eben Alice, die in einer Beziehung gefangen ist, in der sie lauter Grenzüberschreitungen über sich ergehen lassen muss. Also das Musikvideo ist jetzt nicht so eindeutig, aber das hat die Sängerin dann selber erzählt. Tim, wie siehst du das? Kann man so ein Thema inszenieren oder muss man sich davon dann auch irgendwie ein bisschen lösen in der Bühnenerzählung?
Ich bin tatsächlich auch auf die Bühnenpräsenz sehr gespannt, weil es ist ein ernstes Thema, das merkt man. Ich habe das Musikvideo geschaut, wo sie auf diese Hochzeit gerät und da als einziger überhaupt keine gute Laune hat. Und die Frage stelle ich mir eben auch, also wird sie das auch der Ernsthaftigkeit des Themas angemessen auf der Bühne eher schlecht gelaunt präsentieren? Dann ist die Frage, will man das sehen, eine zornige Frau, auch zornige Männer? Aber es wäre eigentlich für die Umsetzung des Inhalts dieses Songs angemessen, würde ich fast sagen. Und deswegen bin ich da also wirklich sehr gespannt, wie sie das rüberbringen wollen. Sie spricht natürlich ein Thema an, was, glaube ich, echt vielen Menschen auf der Seele brennt. Und deswegen, wenn das dann von den Kommentatoren dementsprechend eingebettet wird, könnte das meiner Ansicht nach einen Nerv der Zeit treffen. Mir gefällt in dem Song musikalisch, wenn ich da noch mal kurz drauf kommen darf, mir gefallen diese Intensitätswechsel sehr gut. Dass es einerseits sehr ruhig ist, andererseits wieder lauter wird. Und da war ich auch wieder fast bei Alanis Morissette, die das ja auch sehr, sehr gut kann. Also ich finde es auch ein bisschen kantig natürlich für den ESC. Aber wenn man mal so schaut, was hat sich in letzter Zeit durchgesetzt? Ja, da durften doch mal Ecken und Kanten auch dabei sein, oder?
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, dann hören wir uns den Song doch mal an. Veronika Fusaro mit Alice. Danke dir, lieber Tim, dass du dabei warst. Wir wünschen dir eine schöne ESC-Zeit.
Die werde ich haben. Ich danke euch auch. Alles Gute.
Viele Grüße nach Frankfurt.
Thomas bleibt noch ein bisschen und hier ist der Song aus der Schweiz.
Alice, your pretty green eyes are magic. My precious prize, I've studied your ways, the way you behave. Can I spill my secrets to you, Alice? Let me inside, I promise I'll be polite. No, I won't make a mess while you're looking so stressed. Just let me talk to you.
Now you really, really love me. Don't go. lights and my life has vanished. Please open your eyes. Why are you turning cold from feather to stone? Baby, don't leave me alone.
Und nach Alice wollen wir mal ganz kurz über Ariana und Judith sprechen. Eine von beiden hat mal den ESC moderiert. Wir haben nämlich noch einen Podcast-Tipp für euch, falls ihr mal Lust habt auf, ja, ich sag mal, ehrliche Gespräche, Humor und eine richtig gute Portion Leben. Dann hört unbedingt mal rein bei Barbory und Rakas. Was war los gewesen? Judith Rakas und Ariana Barbory sprechen dort jeden Freitag über alles, was die Woche so gebracht hat. Vom Stadt- und Landleben, über Kinder, Tiere und Freundschaften, bis zu Promi-Partys, Internettrends oder den kleinen Alltagsdramen. Das ist persönlich, witzig und manchmal richtig tief. Mal erzählt Judith von ihren Hühnern und dem Ausmisten ihres Kleiderschranks. Mal Ariana von der Kita-Eingewöhnung oder Jugendwörtern, die sie nicht versteht. Ein Podcast, bei dem man sich fühlt, als würde man mit zwei Freundinnen auf dem Sofa sitzen. Also ehrlich, warm und mit genau der richtigen Portion Quatsch, Barbory und Rakas. Was war los gewesen? Jeden Freitag bei ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Wir haben jetzt ja einen Song noch übrig hier bei ESC Update. 34 Songs haben wir schon gehört, 34 Länder haben wir besprochen, 34 Chancen beim ESC zu reüssieren. Ein Land fehlt uns noch.
Es ist Tschechien. Tschechien, unser Nachbarland. Daniel Žižka, Crossroads. Wir enden mit einer Ballade. Einer guten Ballade?
Ja, also der tschechische Song Crossroads, also ich weiß gar nicht so recht, wo der hin will. Mhm. Also er meandert so vor sich hin. Das fand ich so ein bisschen enttäuschend, weil die Voraussetzungen so rein technisch toll waren. Ja, er singt gut, er ist jung, sieht toll aus, ja, ist eine Persönlichkeit. Aber leider, ja, ich habe den Song schon ein paar Mal gehört und dieses Meandern, diese Songstruktur, am Ende natürlich die Steigerung, hat mich erstmal jetzt so nicht überzeugt.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich habe auch Schwierigkeiten, mich in diesen Song reinzufinden. Man steht ja in den Wetten ganz okay da. Ein Finaleinzug für Tschechien wäre ja auch mal wieder was, hat man jetzt zweimal in Folge nicht geschafft. Aber ja, mich erreicht es nicht so richtig. Am Ende ist es mir auch ein bisschen viel John Stiers. Erreicht es denn deiner Meinung nach vielleicht genug Leute, die dafür anrufen, oder ist allein der Gesang vielleicht schon so stark, dass es schon wegen der Jurys mit dem Weiterkommen klappen sollte?
Ja, mit dem Anrufen wird es, glaube ich, schwierig. Also alles, was ich in den letzten Jahren gesehen habe, also wenn man dann so unpräzise auf der Bühne ist, das bringt einen nicht viele Televoting-Punkte. Das tschechische Team war wohl total beeindruckt, mit welcher Lockerheit und Freiheit Daniel Žižka den schwierigen Song aus der Lamengen gezogen hat, ja, also vor ihn hingesungen hat. Und das ist natürlich ein Punkt, der wichtig ist, weil es ist natürlich anspruchsvoll zu singen. Und wenn man ihm die Schwierigkeit nicht ansieht, sondern so eine Leichtigkeit, so was Nebenbeiiges, ja, dann kann das schon Eindruck machen, unabhängig von der Songstruktur. Aber ich glaube, auch dann wird er eher die Juroren beeindrucken als das Televoting-Publikum.
Wir hören den Song jetzt zum Abschluss mal gemeinsam, den letzten Song für den ESC 2026. Wir beide, Thomas und ich, wir sind dann in der ESC-Woche übrigens auch wieder jeden Tag für euch am Start. Immer zum Frühstück bekommt ihr eine frische Folge von ESC Update. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie das denn so ist in Wien, wie sich das so anfühlt für uns. Du warst ja letztes Jahr in Basel gar nicht dabei, also du gibst ja auch wieder dein Comeback vor Ort. Mhm. Das wird ja auch ganz schön.
Ja, ach, Wien ist so schön, ja. Und mal sehen, was wir so als Zaungäste auch an vielen Eindrücken aus der ESC-Stadt mitbringen können und euch erzählen können.
Total. Ich bin ja zum ersten Mal seit langem nicht mehr irgendwie zuständig für die Videoproduktion von Eurovision.de. Dafür bin ich jetzt aber auch Teil von ESC Kompakt, dem größten deutschsprachigen Fanblog. Da bin ich im Februar eingestiegen. Da werden wir übrigens auch ab dem 10. April auf YouTube Reaction-Videos zu allen 35 Songs veröffentlichen, an denen ich auch beteiligt bin. Könnt gerne mal reinschauen, wenn ihr möchtet. ESC Update, unseren Podcast, gibt es vor Wien noch einmal regulär in 3 Wochen, am 25. April. Da sprechen wir dann unter anderem über die Pre-Party Eurovision Concert in Amsterdam, die ist nächstes Wochenende. Er hier ist da übrigens auch dabei, Daniel Žižka mit Crossroads. Wir beide sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Happy Eurovision.
Follow a voice. guess I know. Learn how to swim in open waters on your own. A job won't reach the ocean floor, where farm fields and tangled strings unfold. Mother, I'll get lost without them. There's too many ways inside this vicious spider web. Crossroads, patterns and exceptions in a way. Trade our pain for a metal frame. Oh, I gotta find what's out there. Mother, I'll get lost without them. There's too many ways inside this vicious spider web. Cross. For the human race, oh, we try our best to operate on pure love and love.